Deutschlandfunk Kultur Literatur.
In dieser Zeit konnte man mit aufmüpfigen oder frechen Dingen eine Wirkung erzeugen, von der man heute nur noch träumen kann. Ja.
Und dass ausgerechnet das Erfolg hatte, wundert mich noch heute.
Ich wollte allerdings eine Art von Nonsens in die Welt setzen, der nicht einfach wahllos mit Sprachmaterial herumbastelt, sondern ich wollte die Leute in scheinbar sinnvolle Zusammenhänge locken.
Nach 1968 kamen die Vollidioten. Wie Frankfurt zum Zentrum des Humors wurde. Von Helmut Böttiger.
Im September 1962 beginnt in Deutschland eine neue Epoche. In Frankfurt am Main, in einer Fünfzimmerwohnung im Bornwiesenweg 79, erscheint das erste Heft einer neuen deutschen satirischen Monatsschrift. Ihr Titel lautet Pardon. Man muss sich in dieser Zeit anscheinend entschuldigen, wenn man so etwas macht. Der Zeichner F.W. Bernstein, der eigentlich auf gut Schwäbisch Fritz Weigle heißt und in West-Berlin in einer Wohngemeinschaft mit dem ebenfalls äußerst jungen und unbekannten Zeichner Robert Gernhardt wohnt, ist elektrisiert.
Es hat so Neuigkeitswert gehabt, so diese neue Frechheit im öffentlichen Bereich. Man hat noch Gegner gehabt, die sich gewehrt haben. Und es gab die Aktion Saubere Leinwand, die kämpfte. Und die Kirche hat Prozesse gemacht für kleinste Verstöße schon.
Bernstein und Gernhardt, die bisher einsam vor sich hingewerkelt haben, machen sich auf nach Frankfurt und treten auch gleich in die Pardon-Redaktion ein. Dort treffen sie auf den Zeichnerkollegen F.K. Wächter, der zuerst in einer Freiburger Anzeigenagentur ausharrte, dann bei der modernen monatsillustrierten Twen einige Cartoons unterbringen konnte und jetzt Layout-Chef bei Pardon ist.
Ich habe die Zeit bei Pardon hauptsächlich deshalb so genossen, weil ich davor in der Schule brav und angepasst war und nun plötzlich die Erfahrung machte, für das, wofür ich in der Schule noch Ohrfeigen bezog, jetzt bei Pardon geliebt und getätschelt zu werden und auch noch Geld dafür zu bekommen, nämlich für Unverschämtheiten, für Frechheiten, für Dinge, die sich nicht schickten, die unanständig oder böse waren.
Das erste Heft von Pardon ziert ein braver, mit einer Fliege geschmückter Mann. Er hält einen großen Blumenstrauß hoch, hinter dem sich eine Bombe versteckt. Der Titel ist von dem damals bereits etablierten Cartoonisten Loriot gezeichnet worden. In der nächsten Nummer erscheint dann bereits das berühmte Pardon-Signier F.K. Wächters vor dem Namen der Zeitschrift. Ein grimmig lächelnder Teufel, der seine Melone lüftet. Es wird zum klassischen Erkennungszeichen des Heftes. Der Bedarf ist unerwartet groß. Die Startnummer vom September 1962 mit 50.000 Exemplaren ist sofort ausverkauft. Das Novemberheft hat dann bereits eine Auflage von 110.000. Ab 1964 erscheint die doppelseitige Beilage Welt im Spiegel als Parodie einer von Axel Springer verlegten Tageszeitung mit Wimmel- und Witzbildchen, die bald Kultstatus erlangt. Federführend sind F.K. Wächter, F.W. Bernstein und Robert Gernhardt, der bereits erste Feldversuche mit der Kunst des Reimens macht.
Dich will ich loben, Hässliches, du hast sowas Verlässliches. Das Schöne schwindet, scheidet, flieht, was tut es weh, wenn man es sieht. Wer Schönes anschaut, spürt die Zeit und Zeit meint stets, bald ist's soweit. Das Schöne gibt uns Grund zur Trauer, das Hässliche erfreut durch Dauer.
Die höchste Auflage erreicht Pardon mit dem Januarheft 1969. Von ihm verkaufen sich 320.000 Exemplare. Dieser Zeitpunkt deckt sich ungefähr mit dem Höhepunkt der Studentenbewegung von 1968. Und das kann kein Zufall sein. Die Revolte ist keineswegs nur eine politische. Was in diesen Jahren geschieht, geht weit darüber hinaus. Es sind grundsätzliche Lockerungsübungen der Gesellschaft. Man streift die rigiden moralischen Normen der Altvorderen ab. Man will sich freizügiger zeigen und offener. Und zur allgemeinen Befreiung gehört unbedingt ein lautes, ungezügeltes Lachen. Auch F.W. Bernstein schreibt Gedichte.
Der Untergang des Abendlandes, grad war es noch da, und dann verschwand es.
Der spätere Büchner-Preisträger Wilhelm Genazzino stößt in dieser Zeit zur Pardon-Redaktion.
Sie wissen, wie politisiert die Jahre waren, und Pardon war neben Konkret. Es waren die beiden politischen Zeitschriften, die es damals gab. Konkret war nur politisch, Pardon war außerdem komisch. Und da dachte ich, ja, das ist die Chance meines Lebens. Wahrscheinlich war sie das auch.
Um 1968 sind Politik und Humor programmatisch noch nicht getrennt. Bei Pardon schreibt zum Beispiel auch Günter Wallraff, der mit seinen Reportagen aus den dunklen Winkeln der Gesellschaft auf sich aufmerksam macht. Außerdem existiert ein lustiges Foto aus der Pardon-Redaktion, das im Licht der weiteren Entwicklung bemerkenswert erscheint. Neben den bewährten satirischen Recken Gerhard Kromschröder, Winfried Thompson und Pitt Knorr, denen ein breites Pardon-Schild die Augenpartien verdeckt, steht mit verschränkten Armen und energischem, ironisch die Zukunft anvisierendem Gesichtsausdruck die junge Alice Schwarzer, die später als Feministin von sich reden machen wird.
Und dann bei Pardon als Reporterin. Und da habe ich gesehen, dass die bei Pardon, das galt früher so als großer Hort der 68er-Revolution, konkret um Pardon, nicht? Da geht's richtig los. Und das fand ich auch sehr sympathisch damals. Und dann habe ich gesehen, dass das genauso engherzige Spießer waren wie die bei der Generalanzeigerpresse, wo ich gerade geflüchtet war.
Und dann hatten sie auch gute Autoren, das muss man sagen. Es war nicht nur Wallraff dazu gegangen, sondern es kam auch Alice Schwarzer zum Beispiel dazu, die damals in Paris war. Und die hat also ein langes Interview mit der Simone de Beauvoir. Und das war alles toll.
Ich war so dreiviertel Jahr da. Ich habe einige Arbeiten geschrieben, die ich auch heute noch gültig finde. Also eine satirische Reportage zusammen mit meinem Kollegen Robert Gernhardt im Club Mediterranee. Wo wir mal gezeigt haben, wie es da wirklich zugeht und dass es gar nicht so sündig ist, wie man sich das immer erträumt über den Siebenbergen. Oder auch eine Fabrikreportage bei VDO am Fließband, wo man mal sieht, wie das so ist, wenn man da 8 Stunden sitzt und sich da kaputt macht. Aber ich war sehr verloren in dieser Männerbande.
Aber die war sehr klug und die wohnte in Paris und die hatte uns auf einen Spanier aufmerksam gemacht. Fernando Arrabal hieß der, ich werde ihn nie vergessen. Ein pornografisches Arschloch, auf Deutsch gesagt. Ne? Der hat nur aufrechte Penisse, solche Brüste, solche Ärsche beschrieben oder gemalt oder beides. Ne? Und ich musste mit diesem Fernando Arrabal ein Interview machen unter Assistenz von Alice Schwarzer in Paris. Ne? Was auch fürchterlich war, weil der Arrabal, der war, ja, wie soll ich das jetzt wieder nennen, dermaßen von seiner Männlichkeit überzeugt, ne? Und konnte Frauen eigentlich überhaupt nicht ausstehen. Und als die Alice Schwarzer einmal eine riskante Frage regierte, hat er ausgeholt und hat ihr eine gelangt. Ich saß daneben, war, ich sagte, gibt's das? Ist das möglich? Die war unglaublich cool. Die hat sich überhaupt nicht, die hat einen Auftrag. Und sagt, wir haben das Interview zu Ende geführt und die hat über die Ohrfeige keinen Ton, auch nicht geheult oder irgendetwas, gar nichts. Und einfach so getan, als gäbe es die Ohrfeige nicht. Es war hervorragend. Also und der Arrabal war total fertig, weil er sagte, ich habe doch hier eben eine Frau geohrfeigt. Jetzt sitzt sie da und redet weiter so frech wie vorher. Ne?
Pardon steht für eine Zangenbewegung in der 68er Zeit. Auf der einen Seite die Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg und gegen die Nazi-Vergangenheit der Väter, auf der anderen die Lust an der Selbstverwirklichung und die Eroberung der Freizeit. Die Schwerpunkte setzt dabei jeder für sich. Zum Beispiel F.K. Wächter,
die Formen, die satirischen Formen oder die komischen Formen, die waren es viel mehr, die mich juckten, als die Inhalte.
In den Jahren um und nach 1968 entwickelt sich etwas, was später ein höchst erfolgreicher Marketingtrick von 8 Protagonisten der Pardon-Ära, die neue Frankfurter Schule, genannt wird. Man schließt damit an die berühmte Frankfurter Schule um Theodor W. Adorno und Max Horkheimer an, die mit der kritischen Theorie als Vordenker der 68er-Bewegung gelten. Aber man hebt sich durch die ironische Bezugnahme natürlich auch von ihren geistigen Höhenflügen ab. Es ist die Spezialität von Eckhard Henscheid, der 1969 Pardon-Redakteur wird, mit dem Frankfurter Genius Loki zu spielen. Manchmal nimmt er, reichlich augenzwinkernd, sogar den analytischen Duktus der älteren Verwandtschaft auf.
Ich schätze, dass die Säulen der neuen Frankfurter Schule durchaus auf jenen der kritischen Theorie ruhen oder diese symptomatisch verlängern. In gewisser Weise haben die Erben nur das Terrain bzw. das Medium gewechselt und das Spektrum verbreitert. Von der Philosophie und Sozialwissenschaft auf die Felder Cartoon, Zeichenstrip, Satire, Nonsenspoesie.
Auch die Pardon-Leute betreiben natürlich Kulturkritik. Aber in Interviews zeigt Henscheid doch seine Distanz zum Frankfurter Institut für Sozialforschung.
Gern hat er gesagt, das sei nur ein Pressebluff. Hat er auf seine Art auch nicht unrecht. Ich habe mal geschrieben, dass mit der alten Frankfurter Schule doch viele Unterschiede, aber auch Zusammenhänge gibt. Das kann man so oder so sehen. Also wir waren uns da auch nie ganz einig. Schon allein über den Begriff und über den damit gemeinten Hintergrund, dass wir alle von Adorno abstammen, das war eine Minderheitenmeinung, die nicht mal ich geteilt habe. Aber es ist auch nicht ganz falsch.
Es geht vor allem ums Spielen. Oder wie Robert Gernhardt sagt.
In der ganzen Zeit habe ich also nicht an Literatur gedacht. Nicht? Also ich wollte damit Geld verdienen und wollte meinen Spaß haben.
Seinen Spaß hatte Gernhardt vor allem bei dem sogenannten Busenattentat auf Theodor W. Adorno. Am 22. April 1969 hält der große Philosoph, wie üblich, seine Vorlesung im Hörsaal 6 der Frankfurter Goethe-Universität, dem größten aller verfügbaren Räume. Aber diesmal verlaufen die Dinge anders. 3 Studentinnen entblößen ihre Brüste, direkt vor dem Professor am Pult. Adorno reagiert sprachlos und geschockt. Auf solch eine Art von Protest ist er, der den Protest theoretisch immer begründet hat, nicht vorbereitet. Manche sahen später einen vertrackten Zusammenhang zwischen der Studentenbewegung, die immer militanter wird, und Adornos plötzlichem Tod am 6. August 1969 während eines Urlaubs in der Schweiz, etwas mehr als 3 Monate nach dem Busenattentat. Gernhardt ist etliche Jahre später aber darüber hinausgewachsen. Er nimmt das Ganze als Steilvorlage für einen seiner Smash-Hits in Reimform.
Nun war dieser große Lehrer von den Damen ein Verehrer, was man ohne alle Frage nach des Denkens Mühe und Plage einem guten alten Mann auch von Herzen gönnen kann. Nicht so unsere beiden Kinder, die im Weiberrat und in der Wohngemeinschaft voll einbrachten, was sie von dem Denker dachten. Macho, liberaler Scheißer, Sprücheklopfer, Frauenaufreißer, einem Widerspruch verstrickter, objektiv dem Volk entrückter Tui, der subjektiv nicht raffe, dass er nichts als eine Waffe sei, der Scheißreaktion. Das genügte, denn bald schon riet der ganze Weiberrat der Gestalt zur raschen Tat, dass die beiden lachend schrien, Schwestern, stimmt ab, packen wir ihn. Tags darauf in Unifluren treffen wir die 2 Figuren, die, das sei nicht übersehen, aus sehr viel Figur bestehen, da sie nackt ohne alle Stützen und dem Hemde das besitzen, was die Jungen wie die reifen Herren liebend gern begreifen. Eben strebt in sanfter Ruhe Adorno seinem Hörsaal zu. Und mit Buch- und Lesungsheften zu gewohnten Denkgeschäften lenkt er freudig seine Schritte in der jungen Menschenmitte und voll Dankbarkeit. So dann schaut er Pat und Doris an, die, wie ihm zu applaudieren, voll reif seinen Weg spalieren. Ach, denkt er, die größte Freude ist doch die Begrifflichkeit. Rums, da ziehen die beiden los und vier Brüste schrecklich groß, jäh befreit von allen Stoffen, herrlich bloß und gänzlich offen, nacktig, unbeschreiblich weiblich, knackig, unbegreiflich leiblich, lockend, drängend, wogend, prangend, einen ganzen Mann verlangen, ragend, reuend, drohend, schwellend, allen Geist in Frage stellend, recken sich dem Prof entgegen, welcher stumm erst dann verlegen, dann erschreckt das Weite sucht und bei sich den Tag verflucht, da er dieser Busen licht. Doch so weit sind wir noch nicht. Bleiben wir bei unseren Rangen, die sich eiligst wieder fangen, so geschwind, dass niemand klar ist, was hier Einbildung, was Wahres, wer hier was, warum entblößte. Fest steht nur, es kann auch der größte Denker nicht in Frieden leben, wenn Mädchen ihre Hemdchen heben. All das geschah vor langer Zeit, doch ist es nicht Vergangenheit. Das Busenattentat gab zwar dem Prof den Rest, im gleichen Jahr verstarb der Philosoph. Jedoch, Pat und Doris gibt es noch. Die eine forscht, die andere lehrt und beide sind Gottlob bekehrt von den Ideen ihrer Jugend. Heute decken Halter, Stoff und Tugend verlässlich, was dem Prof einst schreckte, als es ihm blank entgegenbleckte. Mit der Zeit wird alles heil, nur der Telly hat sein Teil.
Robert Gernhardt wird im Lauf der Jahre zu dem hegemonialen deutschen Lyriker. Spätestens in den 80er Jahren gilt er als Dichterfürst, dem in den Feuilletons als großen Bahnbrecher zwischen E- und U-Kultur gehuldigt wird. Alle früheren Mitstreiter erkennen, dass Gernhardt das größte Erfolgsprodukt der Pardon-Bewegung geworden ist. Und er kostet das auf der Bühne auch betont narzisstisch aus.
Und mit folgenden Worten leitete die Bild-Zeitung eine immerhin 5-Zeilen-Besprechung des Gedichtbandes Lichte Gedichte ein. Er ist mit Dante und Goethe verglichen worden, aber eigentlich hat er mehr erreicht. Wer ist er?
Gernhardt ist neben Bernd Eilert und Pit Knorr einer der drei Pardon-Protagonisten, die auch Bühnentexte für den Komiker Otto Waalkes schreiben, der allerdings in die Texte auch eingreift.
Lieber Gott, nimm es hin, dass ich was Besonderes bin und gib ruhig einmal zu, dass ich klüger bin als du. Preise künftig meinen Namen, denn sonst setzt es etwas. Amen.
Lieber Gott, gib doch zu, dass ich klüger bin als du. Und nun nimm doch endlich hin, dass ich was Besonderes bin. So, nun preise meinen Namen, denn sonst setzt es etwas. Amen. Na, Frevel!
Bernd Eilert?
Überraschend war einfach, dass er sehr früh gezeigt hat, dass diese Texte nicht nur für Nachtprogrammhörer oder Pardonleser tauglich sind, sondern dass sie tatsächlich massenkompatibel sind.
Es gibt in dieser Zeit Massen, von denen man zunächst noch gar nicht ahnt, dass sie existieren. Am 31. Juli 1972 findet sich eine kleine Notiz im Wochenmagazin Der Spiegel. Der 30-jährige Autor und Pardon-Redakteur Eckhard Henscheid, heißt es da, plane die Niederschrift eines historischen Romans aus dem Jahr 1972 mit dem Titel »Die Vollidioten«. Und er wird mit dem Satz zitiert, er möchte dabei den ganzen Zwischenhandel ausschalten. Sein Plan lautet, mindestens 2000 Leute sollen das Buch vorab bestellen und 10 D-Mark überweisen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung setzt wenige Tage später nach.
Der Titel des Romans bezieht sich nicht auf die gesuchten Leser, sondern ist eine Assoziation zu Dostojewskis Roman »Der Idiot«. Figuren des Romans sollen zu einer aus Künstlern, Studenten, Journalisten, Revoluzern, Rundfunkleuten und Kulturschickeria gemischten Truppe gehören, die in Frankfurt beheimatet sei.
Es finden sich trotzdem nur 300 Personen, die bereit sind, die 10 Mark vorzustrecken. Der Roman erscheint 1973 als Privatdruck. Aber er wird, nach einer gewissen Anlaufzeit, zu einem der größten Erfolge der deutschen Nachkriegsgeschichte überhaupt. Im Jahr 1978 bringt ihn der Verlag 2001 noch einmal heraus. In einer Kassette und als Teil der Trilogie des fortlaufenden Schwachsinns, zu der neben den Vollidioten die Werke »Geht in Ordnung, sowieso, genau« und »Die Mätresse des Bischofs« sowie ein Band »Erläuterungen und kleiner Kommentar« gehören. In zahlreichen Auflagen werden mehr als 250.000 Exemplare verkauft, und zwar abseits des üblichen Buchhandels. Die Vollidioten treffen die Bundesrepublik ins Mark. Und das hat etwas mit einem bis dahin nie gehörten Erzählton zu tun. Als ob ein sämtliche Hintergrundgeräusche aufnehmendes Mikrofon direkt an der Kneipentheke platziert worden wäre. Eingefangen ist ein spezifisch frankfurterisches Timbre. Und vielleicht ist es ungefähr so, wie das Walter-Heimann-Trio im dafür prädestinierten Lokal Mampf am Sandweg spielt. Die Schlüsselszene des Romans, der Erzähler behauptet zumindest, dass sie es sei, klingt so.
Der Start muss, wie ich erfuhr, kurz nach Herrn Jakobs festlicher Ankündigung eines riesigen Scheidungsfestes und dem daran anschließenden Tumult an der Theke erfolgt sein. Gleich darauf hatten nämlich, nach der Aussage des guten Beobachters Rösselmann, Herr Jakob Fräulein Tschernatzke an die Theke des Herrn Menz eingeladen, Schnaps zu trinken. Und dort muss dann passiert sein, was Herr Jakob im Nachhinein diese verfluchte Scheiße nennt. Dass er sich nämlich, nach eigener Darstellung, dort schlagartig in die Tschernatzke verknallt und von ihr nach einigen Handgreiflichkeiten und parallelen Kniebewegungen, welche sie mitgemacht hat, den sofortigen Vollzug des Geschlechterverkehrs begehrt habe, ganz wie vorher ich so töricht. Wiederum nach Herrn Jakobs späteren Aussagen habe Fräulein Tschernatzke zwar noch einen Schnaps getrunken, aber geantwortet, sie treibe es doch jetzt mit dem Ulf. Worauf Herr Jakob sinngemäß gesagt haben muss, das mache überhaupt nichts.
Eckart Henscheid gelingt in den Vollidioten eine Überrumpelung des Lesers, weil er gegensätzliche Sprechweisen auf ungewohnte Weise miteinander verschränkt. Er pflegt einen etwas verschnörkelten Kanzleistil, der Distanz zu den Geschehnissen wahrt und in seiner fachsprachlichen Komik von fern sogar an Jean-Paul erinnert. Zum anderen aber fängt er den Originalton einer gewissen Szene ein, der bis dato so nie in einem literarischen Werk zu lesen war. Eine schräge Mischung aus schnöder Eckkneipe und künstlerisch freischweifender Bohem. Das hat rein gar nichts mit der zeitgleich grassierenden politischen Diskursmasse zu tun und stellt stattdessen den Geschlechterverkehr, wie es in der unnachahmlichen, bürgerlich korrekten Diktion Henscheids heißt, in das Zentrum. Dass ein extrem schweigsamer Schweizer namens Herr Jakob das Fräulein Tschernatzke flachlegen will, wie er sich gelegentlich äußert, bildet natürlich nur einen Vorwand für den Erzähler, einen Anlass loszulegen. Das eigentliche Thema des Romans ist die Sprache, mit der belanglose Situationen aufgeheizt und verquere Kneipengespräche geschildert werden. Eine gewisse Nähe zu den Gepflogenheiten der Pardon-Redaktion, deren Büro sich fast neben dem geschilderten Gasthaus Menz befand, kann man dabei nicht ausschließen.
Je später der Tag wurde, desto überraschender waren die Ergebnisse, die auch durch Alkohol beflügelt wurden. Ja, es gab die groteske Situation, dass man von dem Redaktionsalltag sich abends erholte, um dann Dinge zu machen, die man eigentlich lieber hatte.
Wir hatten dann also den einen oder anderen Trinker, muss man schon sagen. Ich will jetzt keine Namen nennen, obwohl das ist dermaßen lange her. Zum Beispiel der Eckart Henscheid. Der war, wie soll ich sagen, das war halt ein Bayer und der trank gerne Bier, das war klar. Ne? Und das hat er auch in Frankfurt getan, nicht?
Auf wenigen Quadratmetern im Frankfurter Nordend spielt sich das Geschehen der Vollidioten ab. Das legendäre Gasthaus Menz an der Ecke Bornwiesenweg und Oederweg, das mittlerweile abgerissen worden ist. Der Pizza-Peter in der Glauburgstraße. Das Alt-Heidelberg in der Friedberger Landstraße. oder das Café Härtlein in der Koselstraße. Sinnsuchende Poststudenten der 68er Zeit, Veteranen der alten Frankfurter Schule und die Vertreter einer zeitlosen Verlorenheit mischen sich hier.
Da. An der Theke war schon wieder etwas im Gange. Oder doch im Entstehen. Der junge Herr Menz, der heute offenbar einen besonders kampffreudigen Tag hatte, schrie jetzt unbarmherzig auf jenen älteren Herrn ein, der schon den ganzen Abend über an dem Gold- und Silbergeldautomaten gespielt und immer wieder gewonnen hatte. Doch man hörte jetzt von Seiten des Herrn Menz mehrmals die Worte Betrug und Schweinerei und der Dumme ist der Wirt. Dabei sah man den älteren, angeschuldigten Mann scheue und gleichsam resignierende Abwehrgesten vollziehen. Dann legte er einige Münzen auf den Tisch und verließ flüchtend das Lokal, indessen der junge Menz ihm nach und weiter wütete. »Komm«, winkte mir Herr Domingo, »hier müssen wir unverzüglich einschreiten.« Und wir begaben uns also an die Theke. Dort ergab sich aus des jungen Herrn Menz nicht ganz leicht zu verstehenden Ausführungen, dass es beim Geldautomatenspiel des Alten zu gewissen Unregelmäßigkeiten und Schädigungen gekommen sein muss. Herr Menz behauptete nachdrücklich, dass der Alte nur deshalb immer so viel gewinne, weil er, und jetzt habe ich es selbst gesehen, immer von oben durch einen Schlitz Bier in den Automaten schütte und so den Apparat vollkommen beherrsche. Und ich, die Wirtschaft, muss jetzt einen neuen Automaten kaufen. Wer ist denn dieser Alte eigentlich? Fauchte der junge Menz nach einer kleinen Pause, während der er hektisch mit einem Lappen den Thekentisch rieb, als wolle er das unsittliche Verhalten des Alten gleichsam aus seinem Lokal fegen. Niemand kenne diesen Mann, niemand wisse seinen Namen, mit niemandem rede er an der Theke, immer nur spiele er am Automaten. Aber das sei doch, raunte Herr Domingo nun fast beschwörend, das sei doch der alte Max Horkheimer. Wer? Was? Hockenheim? Fragte der junge Herr Menz scharf und ungnädig zurück. Ja, freilich, der Professor Horkheimer, einer der wertvollsten und stichhaltigsten Köpfe unserer Zeit, erklärte Herr Domingo. Das ist mir ein schöner Professor, der da, konterte Herr Menz. Nun ja, beschwichtigte ich, das sei ebenso. Der Professor Horkheimer sei natürlich jetzt schon ein wenig alt und verkalkt. Und das Geldautomatenspielen sei sozusagen seine letzte Freude. Man müsse ihm da seine Kindereien schon ein wenig nachsehen.
Hier wird augenzwinkernd mit einer untergründigen Verbindung zwischen der alten Frankfurter Schule und der neuen gespielt. Die neue hat auf jeden Fall beträchtlich Oberwasser. Sie wittert Luftveränderungen. Manche Pardon-Redakteure werden mit einem Pseudonym verfremdet. Andere treten unter ihrem Klarnamen auf.
Herr Gernhardt ist ein reifer Mann, der in unserer Stadt gewissen unterschiedlichen Tätigkeiten nachgeht. Und er besitzt auch eine niedliche kleine Frau, hält diese aber geschickt aus dem allgemeinen Rennen.
Mitten in diesem allgemeinen Rennen befinden sich zwei Figuren, die Fräulein Majewski und eben Fräulein Czarnacka heißen. Dass es in der Pardon-Redaktion die Journalistin Else-Marie Maletzke gab, ist Eingeweihten bekannt. Dass sich aber im Namen Czarnacka die slawische Wurzel für das Wort schwarz versteckt, erweitert den Assoziationsraum. Alice Schwarzer.
Wenn wir so Titel aussuchten, nicht, dann wurden die so projiziert und es war auch alles sehr locker und freundlich und easy und nett, eben so 68, 69 und satirische Zeitschrift und nein, zeig nochmal das andere dir, nein, das da mit den Titten, nein, da sieht man die Brustwarzen nicht so gut und so.
Und während ich jetzt erneut etwas herumstammelte, ich wüsste nicht, was sie meine und wolle, wurde auch mir plötzlich, zwei Tage nach Herrn Jakob, die ganze eindringliche Schönheit dieses Fräuleins Czarnacka offenbar. Dieser lodernde und mich der tiefsten Verachtung aussetzende Strahlenblick, der offenbar nur unseren Mädchen aus dem Hunsrück eigen ist, dieser flutverschleierter und gerade darum so reizender Erotik, diese kleine, aber entschlossene Brust, wie sie unter dem blaurot karierten Kittelchen wogte, und der Rest fest in die Blue Jeans verpackt.
Ich werde einen Satz nie vergessen von einem Kollegen, der auch heute noch als hoch anerkannter Satiriker gilt, der mich eben da sah. Ich war eben dieses knappe Jahr da und ich hatte damals
lange Zeit einen französischen Freund, der auch ab und zu auftauchte. Also man wusste durchaus, da gibt es jemanden. Aber es missfiel den Herren, dass ich nicht so zur Verfügung stand. Und dann gab es eine Abschiedsparty mal, nicht für mich, für jemand anders. Aber das war auch kurz vor meinem Abgang. Ich ging von da aus nach Frankreich. Und da war er dann ziemlich betrunken gegen Mitternacht und hat er zu mir gesagt, ach weißt du, bist doch eigentlich ganz nett. Nur schade, dass du frigide bist. Das werde ich nie vergessen.
Anfang der 70er Jahre gibt es einander widersprechende Tendenzen. Der Lust an einem endlich etwas lockerem Leben steht durchaus entgegen, dass die Frauen dabei eher den schlechteren Part erwischt haben. Zwischen den Befreiungszuckungen nach 1968, die sehr genussvoll sind, und den daraus hervorgehenden feministischen Bestrebungen entstehen viele Reibungen. Auch Eckart Henscheid sieht sich genötigt, im Nachwort zur Neuausgabe seines Bestsellers »Die Vollidioten« 2014 einzuräumen.
Ich gerate nur ein bisschen in Verlegenheit, wenn hier zusammenraffend nochmals festzustellen ist, dass mir die zwei, drei tragenden Frauengestalten in der Wirklichkeit zwar auch recht sympathisch und sogar liebenswert vorkamen, im Buch aber, und insofern hatte das seinerzeitige Gemoser aus einschlägiger Frauen-Emanzipationsecke nicht ganz unrecht, im Buch wohl minder geglückt und überzeugend vorkommen. Probatum est, doch schon. Allein, unterm Strich, so mein jetziger und schon damaliger Eindruck, sind im Roman die Männerfiguren schon wirklich die gelungeneren, die schlüssigeren. Weil Männer, zumindest auf dem Papier, halt doch das interessantere Geschlecht sind? Genug.
Sagen wir mal so. Eckart Henscheid eiert hier ganz schön, aber dass seine Vollidioten für die damalige Zeit ein großer Wurf sind, darüber gibt es keinen Zweifel. Das Problem ist ein anderes. Sprachlich ist der Roman nicht sehr variationsreich. Es entsteht ein einziger Sog aus Lebensgefühl, Suff und stilistischer Exaltiertheit, aus dem dafür raffiniert zurechtgestutzten Repertoire des erschütterten bürgerlichen Realismus. Henscheid wollte aber viel mehr.
Also etwas gerafft, so dass ich mich damals zusammen mit einem Kollegen theoretisch und lesend und dann auch essayistisch mit Dostojewski befasst habe. Wir kamen zu dem damals noch ungewöhnlichen, auch heute noch ungewöhnlichen Befund, dass Dostojewski auch der großen Romane ein überwiegend auch komisch-humoristischer Autor war. Jedenfalls in Kombination und in Komplement damit beobachteten wir in der damaligen Frankfurter Clique rund um Pardon, aber auch andere Medienschaffende, bestimmte merkwürdige Verhaltensweisen, die nach unserem, ich rede jetzt ein bisschen im Plural, weil ein gewisser Bernd Eiler damals als Berater immer sehr eng dran war, dass man sich, um es etwas verkürzt zu sagen, verhält wie in einem kleinen Dostojewski-Roman oder auch in Teilen der größeren. Irgendwie verbanden sich diese beiden literarischen und vitalen Zusammenhänge zu der Vision eines Büchleins, dass man, ich sag's mal sehr vereinfacht, im Dostojewski-Stil schreiben könnte. Das ist dann auch passiert, mehr oder weniger gut. Nein, ich will nicht untertreiben, es ist schon fast meisterlich passiert.
Die Hochkultur wird immer beansprucht. Das ist der Trick. Mit Dostojewski haben die Vollidioten nicht so viel zu tun, wie der Autor zu suggerieren versucht. Aber er ist ein gewiefter Arrangeur und hat früh begriffen, dass es darum geht, sich als Marke zu inszenieren.
Ich lege aber Wert auf die Klarstellung, dass ich sehr viel schreibe, aber immer auf hohem, ja höchstem Niveau.
Man kann sich aber auch in der Pardon-Redaktion eher zurücknehmen. In den Vollidioten taucht eine Figur auf, von der man erst einmal nicht glaubt, dass sie viel Aufhebens von sich machen könnte. Es ist der bereits erwähnte Herr Domingo, der vorhin auf die spezielle Situation des Professors Max Horkheimer aufmerksam machte, einem der Urväter der kritischen Theorie. Hinter Herrn Domingo verbirgt sich, das wird spätestens durch die treffenden Illustrationen von F.K. Wächter zu den Schmuckausgaben der Vollidioten klar, der später berühmt gewordene Schriftsteller Wilhelm Genazzino.
Aber vielmehr ist Herr Wilhelm Domingo ein stämmiger, ruhiger und sachlicher Mann aus Baden, der überhaupt nicht singt, sondern sich darauf spezialisiert hat, von seiner Wohnung aus das treibende Straßenleben zu beobachten. Jedes Mal, wenn ein gelber oder grüner Lieferwagen eilig um die Ecke kurvt, sodass die Reifen quietschen, muss Herr Domingo lachen. Offenbar kann er ganz gut davon leben.
Das ist wirklich trefflich beobachtet. Es ist die Grundsituation der Romane Wilhelm Genazzinos, die über viele Jahre hinweg in regelmäßigen Abständen erscheinen werden und lange Zeit kaum größere Beachtung finden. Herr Domingo ist so etwas wie die ruhige, gelassene Instanz in den Vollidioten.
Wir hatten mal Kohldampf, was wir oft hatten, und wenig Geld. Und dann haben wir gesagt, gut, wir können uns ein Essen nicht erlauben, wir können uns nur eine Schneckennudel höchstens kaufen, ne, oder ein Brötchen. Dann sind wir in eine Bäckerei gegangen, das war so kurz vor Feierabend, so um 5 Uhr nachmittags oder so. Die ganze Theke war leer mit einer einzigen Schneckennudel, die lag da noch in der Mitte rum. Ne. Jetzt ging zwischen dem Henscheid und mir ein Diskurs los. Wer kauft die Schneckennudel? Wer bezahlt sie und wer isst sie? Ne? Und das hat uns dermaßen auch wieder Vergnügen bereitet, nicht? Diesen Dialog hier. Es war Rainer Beckett. Ne? Also kaufst du jetzt und dann ess ich's, oder du isst es und ich bezahl's. Weil morgen haben wir wieder Geld und dann bezahle ich dann für dich eine Schneckennudel. Und die ganze Zeit saß da so ein armes Fräuleinchen in der Theke und hat gesagt, oh Gott, zwei Wahnsinnige sind hier im Laden. Ne? Und am Schluss, wir haben dann selber lachen müssen und haben es nicht fertig gebracht, diese Schneckennudel zu kaufen, weil wir uns geschämt hatten plötzlich. Eigentlich, mein Gott, das arme Mädel, die Verkäuferin, ne? Die wurde immer kirrer, weil sie dachte, jetzt verstehe ich die noch weniger. Die lachen jetzt hier. Also die war auf die Konfrontation mit Komikern nicht vorbereitet.
Wilhelm Genazzino alias Wilhelm Domingo kommt in Henscheids Die Vollidioten ganz gut weg. Aber manchmal sticht den Erzähler doch der Hafer.
Nun muss ich allerdings sagen, dass Herrn Domingos überlegenes Lachen, insbesondere im Zusammenhang mit Herrn Jakobs Leid, keineswegs so begründet war, wie es scheint. Auch er war vor einem Jahr und trotz seines Töchterchens Julia Domingo einmal zäh und eindringlich hinter Fräulein Czernatzke hergeschlichen, war mit ihr immer wieder Paella essen gegangen, hatte mit mehr oder weniger haltbaren philosophischen Einsichten auf sie einzuwirken versucht und war zuletzt doch verdientermaßen gescheitert. So geht es uns Intellektuellen immer wieder.
Ich war nicht böse oder beleidigt oder so irgendetwas. Ich wusste ja, wie Henscheid ist und dass er nicht schreiben und auch nicht leben kann, wenn ihm nicht erlaubt wird, zwischendurch augenzwinkernd zu schwindeln.
Im April 1977 erscheint von Wilhelm Genazzino, der sich mit kleinen Sottisen in Pardon und seit ein paar Jahren als freier Schriftsteller mit Hörspielen über Wasser gehalten hat, der Roman Abschaffe. Das ist ein Text, der von vornherein nicht darauf angelegt ist, mit einer in die Vollen gehenden, prächtige Schaumkronen bildenden Liedermaß wie die Vollidioten zu konkurrieren. Dennoch lässt sich nicht verkennen, dass die Pardon-Schule ihre Spuren hinterlassen hat.
Abschaffel schaltete eine kleine Lampe ein, weil er das Gefühl vermeiden wollte, mit dem langsamen Dunklerwerden des Abends selbst zu verschwinden.
Dieser Satz lässt nicht ohne weiteres vermuten, dass ihm ein ganzer Roman und dann noch einmal zwei weitere folgen können. Eine ganze Abschaffel-Trilogie. Schon in der äußeren Anmutung des Buches ist kein größerer Gegensatz zu heutigen Gegenwartsromanen vorstellbar. Abschaffel erscheint nicht etwa gebunden mit Schutzumschlag, sondern in der broschierten Rowohlt-Reihe Das neue Buch. Eine Art Zwitter zwischen Taschenbuch und gebundenem Buch, zwischen Belletristik und Sachbuch. Als Programmschwerpunkte dieser Reihe werden unter anderem genannt Beiträge zu einer materialistischen Ästhetik, Beispiele gesellschaftskritischer Dokumentaristik, Medientheorie und Kommunikationsforschung, Kritik der amerikanischen Ideologie.
Ich habe ja dann auch 12 oder 13, 14 Jahre gebraucht, bis ich den ersten Abschaffelroman veröffentlicht habe. Also das war 77. Ne? Und es gab eine amerikanische Zeitschrift, New Yorker. Die habe ich manchmal in Mannheim gekriegt, am Bahnhof. Manchmal gab es sie, manchmal auch wieder nicht. Da publizierte zum Beispiel Updike im New Yorker oder Saul Bellow. Das waren auch komische Autoren oder kritisch-komische, sagen wir mal, so war so eine eigenartige Mischung.
Abschaffel sieht aus wie eine Flugschrift, wie ein Grundnahrungsmittel der Erkenntnis. Die Buchstaben sind klein. Der Platz auf den Seiten wird bis zum Äußersten ausgenutzt. Im damals heftig florierenden Wettbewerb, wie viele Buchstaben auf eine Seite passen, kann Abschaffel auf jeden Fall mit Marx Kapital oder der Mao-Bibel konkurrieren.
Die Abschaffel-Romane, die sind auch so zustande gekommen, dass ich natürlich in der amerikanischen Literatur, dort gab es ja schon lange, bevor das Thema in Deutschland oder Europa überhaupt bekannt wurde, Angestelltenliteratur, nicht massenweise. Die New Yorker Angestelltenwelt, Thomas Wolfe zum Beispiel, unglaublich gute Romane, ne? Wo dann auch so irgend so ein Provinzmann bei Thomas Wolfe oder Saul Bellow, die gehen nach New York, sind völlig schlicht im Kopf und dann merken sie, wie lustig es dort zugeht, nicht? Und wie bösartig die Angestellten sich ihrer Isolation erwehren, nämlich über den Witz.
Abschaffel, der Held des Romans, macht sich klein. Er hat keinen Vornamen, er hat eigentlich auch sonst nichts und ist in einer Speditionsfirma beschäftigt. Abschaffel ist so durch und durch Angestellter, dass man ihn kaum noch erkennen kann. Und in den 70er Jahren hat er schon gar nichts verloren. Eine Figur wie Abschaffel verirrt sich in dieses Jahrzehnt wie wahrlich etwas Abzuschaffendes. Selten hat ein Autor eine Figur so unkenntlich gemacht wie hier. Abschaffel, einen Mann ohne Eigenschaften zu nennen, wäre ein schnöder Euphemismus.
Das sind kluge Leute, die da am Untergang dauernd herumpaddeln. Ne? Und das hat mich sehr beeindruckt. Ne? Also die Leute, die für den Untergang geweiht waren, die sich aber durch Intelligenz und Frechheit noch immer gerade so am Rand des Beckens festhielten und immer noch mal oben den Kopf rausstrecken und sagen, hallo, wir sind noch da. Das hat mir gefallen. Und so einer war ich ja dann auch.
Wir lernen in der Kantine Frau Schönböck kennen. Es gibt Essensausgabetabletts mit Kunststoffabgrenzungen zwischen Fleisch, Kartoffeln und Salat. Wir benutzen Rolltreppen und verkehren in Schnellrestaurants. Auffällig viele Gedanken Abschaffels kreisen um chemische Reinigungen, um Bügelfalten und gestärkte Oberhemden. Dadurch entsteht eine spezifische Angestellten-Dialektik zwischen Reinigung und Begehren. Einmal im dritten Band fällt Abschaffels Blick auf die Mitarbeiterin einer chemischen Reinigung.
Er sah ihr leeres, regungsloses Gesicht, das durch das helle Licht der Neonröhren eine leblose Färbung angenommen hatte. Einige Augenblicke lang überlegte er, ob er heute bei Geschäftsschluss auf sie warten sollte. Aber vielleicht war sie dann irgendwie zurechtgemacht und trug eine weiße Bluse und einen Faltenrock, und daran war er nicht interessiert. Er wollte sie in ihrer verdampften und fleckigen Kutte haben. Er wollte, ohne zu wissen warum, ihre junge Verbrauchtheit haben.
Die Angestelltenwelt in New York oder in Chicago oder in Boston, das ist ja ungeheuerlich. Also man glaubt es nicht, wenn man das so sieht, ne? Wie die alle so mit ihren Anzügelchen kommen und so ein Schild da haben. Und da steht dann Mr. Joseph Smith drauf und so. Ne?
Die Figur Abschaffel ist ohne die Erfahrungen des Autors bei der Satirezeitschrift Pardon nicht zu erklären. Abschaffel wirkt wie eine Karikatur. Hin und wieder geht er auch in ein Bordell. Sein Tagtraum, das Angestellten-Dasein dadurch zu radikalisieren, einfach Zuhälter zu werden, scheitert bei der Umsetzung allerdings kläglich. Noch jämmerlicher endet es, als er in seinem Heimatort direkt nach dem sonntäglichen Besuch bei den Eltern ein Bordell aufsuchen möchte. Abschaffel ist eine synthetische Figur, die sich von den Selbstfindungsfantasien jener Zeit deutlich abhebt. Es geht damals ja sehr um neue Subjektivität und neue Sensibilität. Mit Peter Schneiders Lenz identifiziert sich eine ganze Generation. Und alle lesen Siddhartha oder den Steppenwolf von Hermann Hesse. Mit Abschaffel kann sich niemand identifizieren. Außerdem fällt die Entfremdung in Frankfurt immer noch ein bisschen trauriger aus als in weniger gesichtslosen Orten. Dieser Wiederaufbau- und Wirtschaftswunderwust ist mit seinen Hochhäusern und den in ihrem Halbschatten liegenden 50er-Jahre-Zweckbauten das Sinnbild für den Zusammenprall von Protz und Provinz, Reichtum und Elend. Einmal hört Abschaffel auf dem Flohmarkt bei einem türkischen Kassettenstand ein paar Klangfetzen und stellt fest:
Das unaufhörliche Klagen der Musik passte zur Kulisse der Stadt, die von hier aus manchmal aussah, als wäre einst ein Riese vorbeigelaufen, der ein paar verschieden große Kartons fallen ließ, aus denen dann langsam Frankfurt wurde.
Abschaffel durchschaut das Elend seines Daseins durchaus. Und das ist gerade das Schlimme. Als er gegen Ende Dagmar kennenlernt, keimt etwas wie Nähe auf. Aber dass das nicht gut gehen kann, merkt Abschaffel schon an ihrer erschütternden beruflichen Tätigkeit. Sie ist Mahndisponentin bei den Stadtwerken in Delmenhorst. Er leidet darunter. Ziemlich mutig wirkt die Charakterisierung des Gewerkschafters und Betriebsratsvorsitzenden Mörst. Ein widerlicher, ewig stinkender Hundezüchter. Und das in der Reihe Das neue Buch in den 70er Jahren. Abschaffel ist einem zu nah, als dass man ihn nur abstoßend finden könnte. Er ist wie der Angestellte in jedem von uns. Und die peinigenden Situationen des Alltags, mit Chefs, mit Kollegen, mit Nachbarn und manchmal mit Fleischereifachverkäuferinnen, sind einem zu vertraut, als dass man sie allzu schnell abtun könnte. Überhaupt die Verkäuferinnen. In ihnen scheint gelegentlich etwas wie die Möglichkeit des Glücks auf. In ihnen liegen Verheißungen. Und die funktionale Einbettung ihrer Dienstleistungen setzt bei Abschaffel den Wunsch frei, auszubrechen. Und das hat auch etwas verquer Libidinöses.
Bei Woolworth gab es junge Verkäuferinnen, die sich, wenn sie gerade nichts zu verkaufen hatten, schnell die Nägel abbissen und dabei ihr Gesicht verzogen. Oder sie zogen rasch kleine runde Spiegel hervor und schminkten sich ihre Lippen nach. Und es gab ältere Verkäuferinnen, die blitzschnell ihren verrutschten Unterrock wieder an die richtige Stelle zurückdrehen konnten, ohne den Unterrock selbst unmittelbar zu berühren.
Es vergingen noch nicht einmal 2 Monate, da war der erste Abschaffelband bereits in der 6. Auflage. Ich war völlig schachmatt. Ich denke, wieso denn das? Wer interessiert sich denn für Herrn Abschaffel? Das ist doch, wie soll ich sagen, ist doch eine dermaßen grauenvolle Figur, nicht?
Die Verkäuferinnen sind eine zentrale Metapher. Und Genazzino scheut sich nicht, das in all seinen romantischen Verzweigungen und Verirrungen zu zeigen, auf dem schmalen Grat zwischen tragischem Geschick und ironischer Aufhebung zu balancieren. Gegen Ende des 3. Abschaffelbandes kommt es zu einem Genrebild, das alles verdichtet, was die hier beschriebene Welt ausmacht.
Eine ganz junge Verkäuferin saß verträumt auf dem Rand einer großen Tiefkühltruhe und schnippte mit einer Handetikettiermaschine auf Dutzende von Milchtüten je ein Preisschildchen auf. So ähnlich mussten vor 100 Jahren junge Mädchen auf Brunneneinfassungen gesessen und Sommerkränze gewunden haben.
In der Verborgenheit der Angestellten-Existenz scheint auch ein Geheimnis zu liegen, etwas Abgründiges. Liest man heute die Trilogie, hat man plötzlich das Gefühl, dass nirgendwo sonst die Realität der alten Bundesrepublik, dieses reichen, armen Landes, so genau beschrieben worden ist wie hier, obwohl es keineswegs um Realismus geht.
Der Unterschied zwischen damals und heute ist, dass ich von heute aus Gott sei Dank sagen kann, mit meiner ganz merkwürdigen Art in der Welt herumzulaufen und darüber auch noch zu schreiben, habe ich zum Glück Erfolg gehabt. Der Erfolg ist sozusagen der entscheidende Faktor. Wenn das nicht erfolgreich gewesen wäre, dann wäre aus mir eine elende Verliererfigur geworden, von denen es ja massenweise viele gibt.
Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche.
Hochkunst war nicht angesagt und wir hatten auch immer das Bewusstsein, dass das, was wir tun, sub, sub, sub ist.
Das Leben der Klassiker hat auch immer was Totes.
Bis heute laufe ich manchmal rum und warte auf das nächstbeste komische Ereignis, das irgendwo stattfindet, ne?
Ist das noch komisch oder ist das schon verstiegen?
Nach 1968 kamen die Vollidioten. Wie Frankfurt zum Zentrum des Humors wurde. Von Helmut Böttiger. Es sprachen Kathleen Gavlich und Timo Weißschnur. Musik Walter Heimann Trio. Ton Alexander Brennecke, Regie Clarisse Cosset, Redaktion Jörg Plath.
Also da hatte ich es mit Goethe, Orden und Gepränge halten manchen Puff ab im Gedränge.
Hab keine Romane geschrieben, keine einzige Sinfonie. Mein Umsturz ist Stückwerk geblieben, wie meine Tanztheorie. Nobelpreis, nix draus geworden. Kein Kriegsheld, Konzernherr, null Orden. Tor des Monats, Befreiungskampf, Geige, Macht, Schönheit, Genie, Fehlanzeige. Nur dies kleine Gedicht, reicht das nicht?